Was ist es dir wert? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Wenn man eine Wohnung anschaut, wenn man irgendwo hinfahren will, überlegen wir ganz neu, was ist es mir wert, weil die Spritpreise so viel höher sind als vor ein paar Monaten. Ich bin vor wenigen Wochen das erste Mal in Israel gewesen, habe dort eine Woche verbringen dürfen. Und am allerersten Tag bin ich durch Jerusalem gegangen und habe mir das angeschaut. Es ist wirklich also so ganz anders, gerade wenn man da durch die Altstadt geht. Da sind auf beiden Seiten von den schmalen Straßen an so vielen Stellen, naja, wir würden sagen kleine Buden. Also die sehen aus wie kleine Höhlen, die da in die Wände irgendwie eingebaut sind. Und da ist alles Mögliche, steht zum Verkauf. Bei der einen Bude habe ich gedacht, es wirkt ein bisschen widersprüchlich auf mich, weil diese Buden, die sehen aus, als wären sie Jahrhunderte alt, sind sie wahrscheinlich auch, aber hier war modernste Elektrotechnik im Verkauf, Handys und Computer und so weiter. Und sonst alles Mögliche hat man in den verschiedenen gefunden und selbstverständlich reichliches Angebot für alle Touristen. Und ich bin dann in die Nähe von der Auferstehungskirche gekommen und habe gesehen, dass ein paar verschiedene Buden auch Krippenszenen aus Olivenholz hatten. Und ich meine, was könnte klassischer sein als eine Krippe aus Olivenholz aus dem Heiligen Land mitzubringen, wenn man da gewesen ist. Und ich bin auf den einen zugegangen und wollte einfach mal in Erfahrung bringen, wie viel sowas kosten soll. Ich Dümmerchen. Viel zu westliches Denken da. Selbstverständlich waren gar keine Preisschilder da, aber der Mann hat mich gesehen und der hatte sein Opfer und der war in seinen Fängen und der wollte nicht wieder loslassen. Ah, komm rein, wir haben beste Qualität, ich such dir aus, was dir gefällt. Was gefällt dir? Möchtest du dieses hier sehen? Und ich habe gefragt, ja, wie viel kostet das? $200, nur $200. Ich sagte, das ist mir definitiv viel zu viel. Ich wollte sowieso nur ein bisschen in Erfahrung bringen, was die kosten. Ich wollte jetzt sowieso nichts kaufen. Oh, komm, mein Freund, für dich, du bist netter Mensch, $180. Und das ist viel mehr, als ich spontan ausgeben würde. Ich wollte es mir sowieso nur überlegen. Oh, komm, mein Freund, komm. Also, die setzen darauf, dass wir Leute gerade aus dem Westen zu höflich sind, um einfach wegzugehen. Und der wusste das sehr geschickt auszunutzen. Aber dann hat er mich gefragt, okay, was willst du bezahlen? Also mit der Frage hatte ich nicht gerechnet. Und ich sage, naja, wenn ich hier so eine spontane Entscheidung machen sollte, wie wäre es mit $50? Der guckte mich an, als hätte ich ihm eins gescheuert. Und naja, das ging dann eine ganze Weile. Wir haben die verschiedensten angeschaut, die Figuren begutachtet und hin und her diskutiert. Und der hat immer wieder versucht, das, was ich gesagt habe, zu drehen, dass also aus $50 150 wurden und so weiter. Am Ende habe ich $60 bezahlt. Was er nicht wissen konnte, ist, dass wäre nicht so penetrant gewesen, hätte mir ein bisschen Zeit zum Überlegen gewesen, hätte wahrscheinlich noch mehr Geld aus mir bekommen. Aber wie das halt so ist, immer wieder diese Frage, was ist es dir wert? Und natürlich ist das ein relativ triviales Beispiel hier, ob man so eine Krippenszene in der Wohnung stehen hat oder nicht. Schön ist es, aber ist nicht lebensverändernd, sagen wir. Aber natürlich wissen wir alle, dass es ganz andere Fragen gibt, wo es wirklich, ja, die Frage ist, was ist es dir wert? Was bist du bereit aufzugeben? Was darf es kosten? Und die meisten Eltern, die meisten Menschen, die wir Kinder haben, würden sagen, wenn es darauf ankäme, wäre ich bereit, mein Leben für mein Kind zu geben. Wenn das die Frage wäre, ein Entweder-Oder, würde ich mein Leben für mein Kind geben? Die sind es mir wert. Aber wie gehen wir damit um, wenn die Frage umgekehrt wird? Der Text für heute kommt aus 1. Mose 22. Es gehört zu diesen ganz schwierigen Texten aus der Bibel. Es gibt die Geschichten, die wir gerne hören, die wir gerne weiter erzählen. Dann gibt es auch die anderen, wo wir uns manchmal fragen, wie kommt sowas in ein heiliges Buch? Und heute lade ich wieder ein, einfach auf die Erzählung zu hören. Ich lese aus 1. Mose Kapitel 22, beginne mit Vers 1. Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham. Er sagte: Hier bin ich. Er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei seiner Jungknechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Als Abraham am dritten Tag seine Augen erhob, sah er den Ort von Weitem. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten: Bleibt mit dem Esel hier, ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen und uns niederwerfen, dann wollen wir zu euch zurückkehren. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Er sagte: Mein Vater? Er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Dann sagte Isaak: Hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sagte: Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und beide gingen miteinander weiter. Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar, schichtete das Holz auf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf das Altar, auf den Altar, auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Abraham erhob seine Augen, sah hin und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham gab jenem Ort den Namen: Der Herr sieht. Wie man noch heute sagt, auf dem Berg lässt sich der Herr sehen. Der Engel des Herrn rief zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich habe bei mir geschworen, Spruch des Herrn, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segen werden sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Darauf kehrte Abraham zu seinen Jungknechten zurück. Sie machten sich auf und gingen miteinander nach Beersheba. Abraham blieb in Beersheba wohnen. Abraham hatte so viele Jahre sehnsüchtig auf die Geburt von diesem Kind gewartet. Und jetzt soll er ihn hergeben. Nun, der Erzähler erklärt uns gnädigerweise gleich zum Beginn, dass das jetzt eine Probe ist für Abraham. Aber wir wissen, nach unserem Denken in unseren Kulturkreisen ist sowas noch nicht mal testweise gestartet. Sowas zu sagen, zu verlangen. Aber in diesem Text, wie so häufig, sind gewisse Einzelheiten, die wir recht schnell übersehen, die uns auch zeigen, was ein bisschen mehr, was hier los ist. Zum Beispiel in Vers 2, als Gott Abraham den Auftrag gibt, sagt er, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst. Warum hat er nicht einfach gesagt, nimm Isaak? Das wäre ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht. Nach unserem prosaischen Denken wäre das der Weg gewesen. Allerdings wird hier etwas ganz bewusst gemacht. Weil wenn man zurückschaut in 1. Mose 12, wo wir die Berufung von Abraham finden, dort steht, geh fort aus diesem Land, aus deinem Vaterhaus, aus deiner Verwandtschaft. Der Dreiklang hier in 1. Mose 22 soll dieser Dreiklang von 1. Mose 12 aufgreifen. 1. Mose 12 finden wir die Berufung Abrahams, wo Gott zuerst zu ihm spricht und ihm auffordert, alles zurückzulassen und zu gehen, ohne zu sehen, wo er hingeht. Ein Land, das ich dir zeigen werde. Welche Richtung? Und dann hier, im Kapitel 22, wieder so ein Dreiklang zum Beginn über seinen Sohn. Und 1. Mose 22 ist auch das letzte Mal, dass Gott direkt mit Abraham spricht. Wir sollen sehen, dass diese Stellen miteinander verwandt sind, weil sie diese Geschichte zwischen Gott und Abraham umfassen. Und beide sollen zeigen, dass Abraham immer wieder schwer auf die Probe gestellt wurde, dass er immer wieder aufgefordert wurde, zu vertrauen, zu glauben, ohne zu sehen. Verlieren wir nicht aus dem Blick. Abraham war weit davon entfernt, ein verkommener Mensch zu sein. In diesen Kapiteln dazwischen wird uns manchmal schmerzhaft deutlich, wie viele Fehler Abraham auch immer noch gemacht hat. Aber das zeigt uns wieder mal ganz deutlich, dass Abraham nicht bedeutend war, weil er keine Fehler gemacht hat. Sondern Abraham war bedeutend und wir erzählen seine Geschichte bis heute, weil er Gott vertraut hat, weil er geglaubt hat. In dieser Erzählung wird die Spannung auch manchmal bis zur Unerträglichkeit aufgebaut. Es ist euch vielleicht auch gefallen, dass ich diesen Text ziemlich anders gelesen habe, als ich das sonst tue. Langsamer, mehr Unterbrechung, in der Hoffnung, dass dieses Spannungsfeld, was der Verfasser aufgebaut hat, ein bisschen deutlich wird. Wir begleiten Abraham in seiner detaillierten Vorbereitung. Der hat gerade diesen unfassbaren Auftrag bekommen. Und dann hören wir von diesen ganzen Details. Er sattelte seinen Esel. Er hackte Holz. Warum? Weil wir mitgenommen werden in diesen quälend langen Prozess. Sie sind 3 Tage unterwegs. 3 Tage? Wie muss das denn sein? Wir gehen weiter mit nur Abraham und Isaak und wir dürfen ihr Gespräch lauschen. Mein Vater, hier bin ich, mein Sohn. Wir haben Holz und Feuer. Wo ist das Lamm für das Brandopfer? Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Eigentlich eine etwas eigenartige Ausdrucksweise. Er wird das Lamm ausersehen. Manche mögen denken, ich hätte vielleicht lieber Hoffnung für alle nehmen sollen. Allerdings ist es ganz bedeutend, dass es hier heißt, er wird das Lamm ausersehen, weil nachdem Gott Abraham daran gehindert hat, Isaak zu töten, kommt das Wort sehen 3-mal vor. Und Abraham nennt den Ort, der Herr sieht. Ich denke, das ist sehr bedeutend, weil Abraham hat tatsächlich nicht gesehen, wo es hingeht. Er ging wirklich durch ein Todestal mit seinem Sohn. Er hat nicht gesehen, was passieren würde. Aber er hat erkannt, dass Gott ihn die ganze Zeit gesehen hat und ihn nicht übersehen und nicht zurückgelassen, nicht allein gelassen hat. Der Herr sieht. Es ist interessant, dass diese Episode, diese Erzählung in der Bibel nicht noch einmal erwähnt wird, weder im Alten noch im Neuen Testament. Aber schon früh in der Christenheit haben sie Parallele zwischen der Bindung Isaaks und der Kreuzigung Jesu erkannt. Abraham wurde auf die Probe gestellt, ob er bereit wäre. Aber Jesus war der Sohn der Verheißung, der nicht verschont wurde. Und die Frage wurde faktisch umgekehrt. In 1. Mose 22 kann man sagen, dass Gott Abraham gefragt hat, was ist es dir wert? Was bin ich dir wert? Und in Jesus hat Gott selber die Frage umgekehrt, die Frage an sich selbst gerichtet. Was sind sie dir wert? Und diese Sie in dieser Frage, das sind wir. Was sind sie dir wert? Und er hat diese Frage auf schmerzhafte, aber deutliche Art und Weise beantwortet, indem er seinen Sohn eben nicht verschont hat. Aber seine Antwort dreht die Frage wieder um und richtet die Frage wieder an uns. Was ist er dir wert? In Beziehung zu leben kostet uns immer etwas. Nun, wir, die wir gesunde Beziehungen erleben dürfen, wir merken, dass in Beziehung zu leben auch sehr viel bringt. Aber es kostet uns immer etwas. Das ist nie umsonst. Und Gott selber hat den Preis bezahlt, um die Hürden und die Hindernisse zwischen ihm und uns aus dem Weg zu räumen, dass wir in versöhnter Beziehung mit ihm leben dürfen. Eckhard Schäfer war viele Jahre lang Pastor in unserem Bund und die Geschichte wird erzählt, und ich meine, ich habe Eckhard Schäfer selber nicht besonders gut kennengelernt, aber ich schätze, die Geschichte ist auch eine wahre Geschichte, dass jemand eine Frau mal in seine Gemeinde angerufen hat und hat ihn gefragt, was kostet es mich, Mitglied in ihrer Gemeinde zu werden? Und er sagte, was kostet es Ihnen? Es kostet Ihnen Ihr Leben. Jesus ist am Kreuz gestorben, weil du es ihm wert bist. Nun zu unserer Frage hier. Wozu das Kreuz? Eben weil du es ihm wert bist, dass er bereit war, den Preis zu bezahlen, den du nicht bezahlen konntest, den ich nicht bezahlen kann. Und da sehen wir deutlich, dass ist wahrhaftig keine billige Gnade. Das ist eine sehr, sehr teure Gnade. Und er bietet uns dieses Geschenk, das uns dann auffordert, unser Leben ganz anders zu verstehen und zu sehen. Ja, unsere Lebensweise ganz neu zu bewerten. Unser Umgang mit unseren Mitmenschen neu zu bewerten. Festhalten am Hass geht nicht mehr. Er hat den Preis bezahlt. In der Nachfolge Christi hat Hass keinerlei Berechtigung. Er hat den Preis bezahlt. Menschen nach ihren sexuellen Reizen einzustufen geht nicht mehr. Denn er hat den Preis bezahlt, dass wir allen Menschen in Würde begegnen. Rache zu suchen geht nicht mehr, denn er hat den Preis schon bezahlt, was du von dem anderen haben willst. Überheblichkeit ist keine Option. Er hat den Preis schon bezahlt. Und so geht die Frage an uns. Was ist er dir wert? Wenn wir unsere Beziehungen betrachten, wenn wir unser Leben bedenken, müssen immer wieder überlegen, was ist mir dies und jenes wert? Der Gott, der dich sieht, liebt dich so sehr, dass er bereit war, den Preis zu bezahlen, weil du ihm unendlich wertvoll bist, hat er seinen Sohn am Kreuz gegeben. Und heute wollen wir zusammen das Abendmahl feiern. Eigentlich wäre es passend, jeden Sonntag das Abendmahl zu feiern, gerade wenn wir darüber nachdenken, wozu das Kreuz. Aber heute nehmen wir die Gelegenheit, wir versammeln uns um seinen Tisch. Ganz kurz zum Logistischen. Die Bestimmungen und Bedingungen ändern sich immerzu. Heute behalten wir es auf alle Fälle noch bei, dass wir es genauso machen, wie wir das die letzten Monate gemacht haben, dass man nach vorne kommt und hier das Abendmahl bekommt, dass wir das mit in den Garten nehmen, dass wir eben dann dort gemeinsam das Abendmahl zu uns nehmen. Aber jetzt lädt der Herr der Schöpfung dich ein, an seinen Tisch zu kommen. Gemeinschaft mit ihm auf ganz besondere Art und Weise zu haben. Und wir dürfen wissen, genau wie Abraham das in diesem unglaublichen Szenario erlebt hat, der Herr sieht. Er sieht alles, was dich bewegt. Er sieht alles, was dich belastet. Er kennt deine Freuden und er kennt deine Traurigkeit. Und er lädt dich ein, das alles zu ihm zu bringen. Die Vergewisserung zu schmecken, zu fühlen, dass du ihm unendlich wertvoll bist. Und dass er all diese Dinge, die du erlebst, der sieht sie nicht nur. Er will das Leben in allen Höhen und Tiefen mit dir teilen und dir neues Leben geben. Es ist seine Einladung an uns. Ich möchte jetzt die Einsetzungsworte sprechen und das Dankgebet. Ich bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Der Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, dankte und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist das Blut des neuen Bundes. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Allmächtiger und ewiger Gott, ich danke dir, dass du uns siehst. Ich danke dir, Herr, dass du immer da bist und dass du uns niemals einfach fortschickst. Aber Herr, ich bekenne vor dir, dass ich immer wieder meine eigenen Wege gehe, immer wieder versucht bin, mich auf meine eigene Weisheit zu verlassen. Und ich bitte um Vergebung. Herr, wir kommen gemeinsam aus dein Leib zu dir und bitten um Vergebung und um Erneuerung. Wir bitten dich, Herr, dass du uns segnest, gerade in diesem Abendmahl. Wir danken dir für das große Opfer, das du gebracht hast. Dir sei Lob und Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr hat den Tisch für euch angerichtet. Kommt und esst.